Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch zusammen diesen Gottesdienst feiern darf. Und es ist viel, was wir gerade in unserer Anbetungszeit vor den Herrn gebracht haben. Und das sind Dinge, die uns bewegen. Die Gesundheit, die Kraft, die wir brauchen, um jeden Tag zu bestehen. Die lieben Angehörigen, für die viele von uns ja schon so oft gebetet haben, dass wir dranbleiben und dass der Heiland doch wirken möge. Das sind so viele Dinge, die uns beschäftigen. Dieser furchtbare, sinnlose Mord in Halle. Dinge, wo wir uns fragen, was soll das alles sein? Und jetzt haben wir das alles genommen und zusammengetragen und es vor Jesus ausgebreitet. Und das ist gut, dass wir das so machen, weil Jesus ist der allmächtige Gott. Und alles, was wir ihm anbefehlen, alles, was wir ihm vor die Füße legen, mit nichts von dem ist er überfordert, sondern all das will er nehmen und unter seiner Hand wird etwas Gutes daraus werden. Jesus Christus hat selber gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum dürfen wir zu ihm kommen, weil wir wissen, er ist der Herr. Er ist der allmächtige Gott. Er kann alle Dinge lösen und er wird es gut machen. Ich habe eine Geschichte rausgesucht aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Eine ganz bekannte Geschichte, kennen wir alle, haben wir schon oft gehört, wahrscheinlich auch schon viele Predigten darüber gehört, die Stillung des Sturmes. Ein wirkliches Geschehen, ein furchtbares Geschehen, ein Geschehen, das diese erfahrenen Fischer, diese Jünger Jesu erschreckt hat, geängstigt hat, aber auch ein Geschehen, wo auf einmal so sichtbar und deutlich aufleuchtet, dass Jesus Christus der Allmächtige ist. Ihr kennt ja die Geschichte. Ich nehme ja jetzt nicht die Pointe vorweg, aber wenn Jesus zu den Wellen spricht und wenn Jesus zu dem Sturm redet, dann ist Ruhe. Er ist der Herr. Das Schöne an dieser Geschichte im Markus-Evangelium Kapitel 4 ist, dass sie uns berichtet, wie Jesus sichtbar mitten unter den Jüngern ist. Das ist ja der Unterschied zu unserer Erfahrung. Darum brauchen wir ja die Bibelgeschichten. Die berichten ja nichts anderes, so nach dem Motto, das war damals so und heute ist das ganz anders. Das war damals so und heute ist es immer noch so. Aber der Unterschied ist, für uns ist Jesus unsichtbar. Und darum sind uns diese Geschichten auch eine Verständnishilfe, dass wir begreifen, so real, so sichtbar, wie Jesus mit den Jüngern im Boot gesessen hat, so real und so wirklich ist Jesus auch in deinem Lebensboot anwesend. Wir brauchen diese Geschichten, weil wir es ja heute nicht sehen, dass wir es im Glauben immer wieder neu erfahren dürfen. Ich möchte uns die Verse 35 bis 41 lesen. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, also Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm, und es erhob sich ein großer Windwirbel. Das haben wir auch alle schon erlebt. Das haben wir gar nicht erwartet. Plötzlich läuft in unserem Leben alles anders als gedacht. Und dann schlagen die Wellen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er, Jesus, war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Das war jetzt auch für die Jünger eine Anfechtung. Da ist jetzt wieder die Parallele zu unserer Erfahrung. Für die Jünger war Jesus sichtbar gegenwärtig. Jesus ist in unserem Leben gegenwärtig, aber nicht sichtbar. Aber die Jünger haben sich auch gewundert, wie kann der denn schlafen? Interessiert ihn das gar nicht? Und so mag es uns auch manchmal vorkommen mit unseren Gebeten. Bist du denn überhaupt erreichbar, Herr? Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er, Jesus, stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, seinen Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Herr Jesus Christus, da wollen wir dich heute Morgen bitten, dass auch wir ganz neu verstehen dürfen, wer du bist. Amen. Was für eine Geschichte, die uns Markus hier berichtet. Was für ein Ereignis, das die Jünger da erlebt haben. Was für ein Bild auch natürlich für das Ergehen der verfolgten Gemeinde in den Stürmen dieser Zeit. Was für ein Trost auch für uns in den Stürmen unseres Lebens, dass wir wissen dürfen, darüber steht Jesus, er ist der Herr. In der Bibel kommen ja solche Sturmgeschichten häufiger vor. Das ist ja gar keine Ausnahme. Ganz am Anfang im Alten Testament, da haben wir die Sintflut, die Arche, die in dem Sturm und in dem Unwetter die kleine Schar rettet. Wir haben den Propheten Jona, der in diesem Sturm gerät, wegen seines Ungehorsams über Bord geworfen wird. Wir haben den Schiffbruch des Petrus. Jetzt ist die Bibel ein Buch, das uns den Willen Gottes offenbart. Und da kann man sich natürlich schon fragen, warum so viele Geschichten von Seenot und Stürmen und von all dem, warum eigentlich? Gute Frage. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, weil in dem Ausgeliefertsein diesen Naturgewalten gegenüber etwas deutlich wird, das auch für unsere Lebenserfahrung eindrücklich ist. Wir Menschen denken ja immer, wir sind so den vielen Dingen und Herausforderungen einigermaßen gewachsen. Aber das packen wir schon, wenn wir uns ein bisschen anstrengen, dann retten wir das Klima und was es alles ist. Das kriegen wir schon hin. Aber dann gibt es immer wieder existenzielle Lebenserfahrungen, wo jeder von uns schon gespürt hat, dieser Sache bin ich nicht gewachsen. Und eine Sache, wo man das ganz klar erfährt, ist so ein Sturm. Also, ihr habt einen tollen See hier, ich komme von der Küste, das ist noch ein bisschen mehr Wasser an der Nordsee. Und wenn man dann so im Herbst diese schweren Orkanböen erlebt und die Sturmfluten bei uns und man sich dann vorstellt, da würde irgend so ein Ostfriese am Deich stehen und zu Wind und Wetter reden, jetzt ist mal Ruhe, dann kann man sich nur denken, also die Person, die macht sich jetzt lächerlich. Aber bei Jesus ist das ja anders. Jesus hat tatsächlich die Macht, in dieses Chaos hineinzusprechen und für Ruhe zu sorgen. Wir Menschen erfahren den Naturgewalten gegenüber, wer wir sind. Wir sind schwach, wir können eigentlich nichts ausrichten. Und diese Geschichte berichtet uns von Jesus, der über all dem steht. Und das soll uns jetzt in der Analogie helfen zu verstehen, wenn Jesus sogar mit den Stürmen auf den Weltmeeren klarkommen kann, ihr Lieben, dann kann er auch mit dem kleinen oder großen Sturm in deinem und meinem Leben klarkommen. Ein paar Gedanken zu unserem Text. Der erste Gedanke, da sage ich euch nichts Neues. Stürme kommen. Das habt ihr auch schon erlebt. Das wünschen wir uns nicht. Wir hätten das gern anders. Bei der HMK, da habe ich es immer mal wieder zu meinen Mitarbeitern gesagt, ach, ich wünschte mir, dass wir mal 5 Jahre lang am Stück keine Probleme hätten. Ja, das wäre was. Aber so ist das Leben nicht. Stürme kommen. Stürme kommen, selbst wenn wir im Weg des Herrn unterwegs sind. Das ist ja hier eindrücklich in dieser Geschichte. Das habt ihr gemerkt, es war ja Jesus selber, der sagt, lasst uns hinüberfahren. Jetzt würde ich ja verstehen, wenn ich auf einem sündigen Weg gehe, dass mir dann alle Schwierigkeiten entgegenkommen. Und ich habe manchmal die falsche Idee gehabt, dass wenn ich nur mit Jesus unterwegs bin, dann er soll mir doch bitte die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Aber so ist es nicht. Die Jünger gehen genau den Weg, den Jesus ihnen geheißen hat, und dieser Weg führt sie direkt in den Sturm hinein. Und das ist wichtig, auch wenn wir uns mit dem Schicksal der verfolgten Gemeinde beschäftigen. Es gibt bei uns, bei euch Gott sei Dank nicht, aber ihr kennt es auch manchmal bei diesen Fernsehgottesdiensten und so weiter, da gibt es ein falsches Evangelium, wo den Menschen gesagt wird, komm zu Jesus, der löst alle deine Probleme. Der schenkt dir finanziellen Segen, der schenkt dir Gesundheit, der bringt deine Ehe, deine Familie in Ordnung. Dass wir uns nicht falsch verstehen, das kann Jesus alles tun. Aber es ist doch ganz klar, dass unser Weg mit Jesus uns vor den Herausforderungen und Stürmen des Lebens, Krankheitssorgen, Finanzproblemen, auch Eheschwierigkeiten nicht bewahrt. Wir geraten auch als Christen in diese schwierigen Situationen hinein. Der Unterschied für uns ist nur, dass Jesus mit uns im Boot sitzt. Ich werde das nie vergessen, als ich anfing in meinem Pastorendienst, wurde ich zu einer sterbenden Schwester gerufen. Und sie hat mir von ihrem schwierigen Leben erzählt, die Nachkriegszeit und so weiter. Und dann hat sie mir gesagt, das war meine Lebenserfahrung. Nicht, dass Jesus mich vor den Schwierigkeiten bewahrt hat, aber er hat mich durch alle Schwierigkeiten hindurchgetragen. Was für ein Zeugnis. Und so haben es die Jünger hier auch erlebt. Stürme kommen. Jakobus sagt es, und das ist wichtig für uns und auch für die verfolgte Gemeinde, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. So bewährt sich euer Glaube. Ein zweiter Gedanke. Jesus ist mit im Boot. Das ist ja das Schöne hier an dieser Geschichte. Diese Geschichte ist damit auch ein Bild für unseren Glauben. Wir sehen Jesus nicht, aber wir wissen, er ist da. Er hat es doch verheißen. Ich bin bei euch alle Tage. Er gibt die Kraft, aus dem Bett zu kommen und hier heute Morgen im Gottesdienst dabei zu sein. Er hilft uns dann, wenn wir Sorgen haben. Er ist jetzt bei seinen bedrängten Kindern weltweit. Jesus ist da. In den Stürmen. Jesus ist da. Und jetzt müssen wir doch einen Moment uns angucken, wie ist Jesus denn in dieser Geschichte da? Ich finde das herrlich. Ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Fantasie habt. Ich stelle mir da so ein schmuddeliges, großes Kissen vor. Das muss ja so ein bisschen dreckig sein auf so einem Fischerboot. Und das liegt da irgendwo hinten, dieses große, schmuddelige Kissen. Und Jesus liegt da so richtig gemütlich drauf und schläft. Wie kann der denn schlafen? Ja, er war müde, natürlich. Aber da schaukelt das Boot, die Jünger haben Angst. Wieso kann Jesus einfach so schlafen? Für mich ist Jesus hier ein Bild für das, was unseren Glauben eigentlich ausmachen soll. Ihr kennt alle das Psalmwort, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und ich glaube, dass Jesus sich ganz kindlich in dieser Gewissheit schlafen gelegt hat. Wenn der Hüter Israels, wenn mein himmlischer Vater, der über den Wolken thront, nicht schläft noch schlummert, sondern über mir wacht, ja, dann darf ich mich doch geborgen wissen, wie es auch kommt. Und das möchte ich verinnerlichen, weil mein Glaube immer wieder angefochten ist. Ich möchte dieses Bild verinnerlichen und möchte mir das von Jesus immer wieder vor Augen malen lassen. So geborgen darfst du dich auch wissen. Geborgen in meinem Willen, geborgen in meinem Plan. Jesus sagt ja, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt, sondern ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Das ist ein Bild für diesen Frieden. Wer im Sturm so getrost schlafen kann. Das ist nicht vernünftig. Aber das ist ein Bild für Glauben und Geborgenheit. Jesus weiß sich geborgen. Wir dürfen uns auch bei Gott geborgen wissen. Ein dritter Gedanke. Jetzt kommen wir zu den Jüngern. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Im Matthäusevangelium, da steht, Herr, hilf. Das widerspricht sich jetzt ja nicht. Das haben die natürlich so hintereinander weggesagt. Herr, hilf, fragst du denn nichts danach, dass wir umkommen? Ja, natürlich fragt Jesus danach, wie es uns geht. Aber an dieser Stelle machen die Jünger alles richtig. Jesus hat ja nachher auch einen Tadel. Wir haben das in der Lesung gehört, ihr kennt die Geschichte. Aber hier tadelt er die Jünger nicht. Wir dürfen immer mit unserer Angst und Sorge direkt zu Jesus kommen. Natürlich, Psalm 50, Vers 15, kennen wahrscheinlich alle von uns auswendig. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und das tun die Jünger hier. Herr, hilf, fragst du denn nichts danach, dass wir umkommen? Und dann ist sofort dieser Herr da, tritt auf den Plan, spricht in das Chaos hinein und es beginnt sich zu ordnen. Und das wünsche ich euch. Mit den Fragen und Ängsten und Schwierigkeiten und Herausforderungen und Sorgen eures Lebens, dass ihr genauso einfältig und ungeschützt mit dem, was euch bedrückt oder vielleicht auch nachts nicht schlafen lässt, einfach zu Jesus kommt. Was wollen wir denn sonst tun? Ja, jetzt guckt ihr das ganze Schlamassel meines Lebens an. Wieder eine alte Sünde, in die ich reingerutscht bin. Wieder diese Situation in der Familie. Herr, was soll denn jetzt werden? Herr, hilf. Und dann spricht Jesus in die Stürme und Wogen unseres Lebens hinein. Er ist ja der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das, was in der Bibel aufgeschrieben ist, sagt Paulus und sagt der Hebräerbrief, das ist ja uns zum Vorbild aufgeschrieben, dass wir eine Orientierung hätten für unser Leben. Herr, hilf. Ein vierter Gedanke. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen, das Gebet der Jünger, Herr, hilf. Und jetzt ein vierter Gedanke. Jesus kann helfen. Das ist ja die tröstliche Aussage und das ist auch das Evangelium für uns heute Morgen. Dieser Jesus kann helfen, weil er der allmächtige Gott ist, weil er alle Macht hat im Himmel und auf Erden, weil er der Herr ist. Das ist ja einer dieser Texte, wo das so großartig und deutlich wird. Er ist der Herr aller Herren. Nicht die Verfolgermächte, nicht die Terroristen, nicht die Islamisten, nicht der Gulag in Nordkorea hat das letzte Wort, sondern Jesus Christus ist der Herr. Er wacht über seiner verfolgten Gemeinde und es gilt genauso für uns. Nicht die Krankheit, nicht die Schwierigkeiten, nicht die familiären Probleme haben das letzte Wort, sondern Jesus allein ist der Herr. Die Machtfrage ist geklärt. Da gibt's niemanden, der ebenbürtig ist. Da gibt's niemanden, der den Plan Jesu durcheinander bringen könnte. Da gibt's niemanden, der Jesus verunsichern könnte. Das ist klar. Er ist der Herr. Er ist es schon immer gewesen und er wird es immer sein. Hier steht vor uns der souveräne Gott, der es macht, dass sein Heilswille zur Erfüllung kommt, egal wie die Mächte dieser Welt auch toben. Das ist so tröstlich. Und hoffentlich hast du das für dich auch in deinem Glauben fest ergriffen. Der Jesus Christus, an den du glaubst, ist der allmächtige Gott, der souveräne Herr. Und er hat Weg aller Wegen. An Mitteln fehlt es ihm nicht. Jesus kann helfen. Er ist der Herr. Ein fünfter Gedanke. Und jetzt wird es sehr persönlich. Und da kann man gar nicht viel sagen. Jesus stellt ja in diesem Text eine ganz einfache Frage. Und ich finde diese Frage beschämend. Und in meinem Leben zumindest auch entlarvend. Die Frage, die Jesus stellt, auch uns heute Morgen stellt, was seid ihr so furchtsam? Warum sind wir furchtsam? Ihr Lieben, wenn das stimmt, was wir bis gerade eben gesagt haben, und es stimmt ja, wenn es stimmt, dass Jesus mit dir und mit mir im Lebensboot sitzt, wenn es stimmt, dass er gegenwärtig ist, egal wo wir uns gerade befinden und durch welche Not wir gehen, wenn es stimmt, dass wir uns in seinem Willen so geborgen wissen dürfen, wie er sich schlafend auf dem Kissen geborgen wusste im Willen Gottes. Wenn es stimmt, dass wir mit unserer Not wie die Jünger einfach zu ihm kommen dürfen und sagen dürfen, Herr, hilf. Wenn es stimmt, dass er wirklich der Heiland ist, der helfen kann, weil er der Mann ist, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, weil er selbst der souveräne Gott ist. Wenn das alles stimmt, und es stimmt, dann ist ja die Frage gar nicht mehr zu beantworten. Warum sind wir furchtsam? Warum eigentlich? Ist das unser innerer, tiefer Unglaube? Ist es, dass wir alles sichtbar selbst kontrollieren wollen und nicht diesen Glaubensschritt wagen? Ich weiß es nicht. Ich erlebe es ja so, wie ihr es wahrscheinlich auch erlebt. Und Jesus stellt diese seelsorgerliche Frage, damit wir das einmal uns auch selber prüfend fragen, warum eigentlich sind wir so furchtsam? Und dann möchte ich das als Schuld bekennen für mich. Herr, vergib mir diese Furchtsamkeit. Vergib mir diesen Kleinglauben. Und führe mich doch hinaus in die Weite dieses kindlichen Gottesvertrauens, so wie du es vorgelebt hast, da als du schlafend auf dem Kissen gelegen hast. im griechischen Text, wenn man es dann mal genau anguckt, da gibt es jetzt so ein Wortspiel mit Furcht. Jesus sagt zu den Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Und dann im nächsten Vers heißt es, sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist dieser? Und im Griechischen gibt es da so einen Wechsel. Da gibt es ein anderes Wort zum ersten und dann ein anderes Wort beim zweiten Mal, wie Furcht gebraucht wird. Und als Jesus seine Jünger fragt, was seid ihr so furchtsam? Dieses griechische Wort, das er gebraucht, das meint eine feige Furcht. Warum sind wir oft so feige? Warum scheuen wir zurück? Warum schämen wir uns vor der Welt? Warum genieren wir uns? Warum ist das so? Das fragt Jesus. Diese feige Furcht, warum habt ihr die? Und als die Jünger sich mit der Frage auseinandersetzen und sich dann überlegen, wer ist dieser Jesus, dass Meer und Wellen und Wind ihm gehorsam sind, da heißt es, sie fürchteten sich sehr. Und das griechische Wort hier ist eine andere Art von Furcht. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und das wird bei uns im Land heute kaum noch gelehrt und gepredigt. Diese Furcht ist eine gute Furcht, die die Jünger jetzt plötzlich ergriffen hat. Das ist eine Ehrfurcht vor diesem Herrn und Gott Jesus Christus, der da vor ihnen steht. Und mich treibt das um in unserer Zeit, wenn man die Medien verfolgt und wenn wir sehen, wie unsere Gesellschaft geradezu gelähmt ist von allen möglichen Ängsten. Wir sind am Anfang eines Massensterbens, die Welt geht unter, meine Güte, gelähmt von Angst. Aber die einzige Angst, die die Bibel den Menschen zumutet, den lebendigen Gott zu fürchten, diese Angst hat keiner. Kein Mensch fürchtet Gott. Und da gibt es ein Geheimnis, Luther hat das schon beschrieben. In dem Moment, wo wir die Gottesfurcht verlieren, fangen wir an, alles andere zu fürchten. In dem Moment, wo wir wie die Jünger anfangen, ehrfürchtig Gott zu fürchten, weichen die anderen Ängste. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir Angst haben vor unserem himmlischen Vater. Aber wir verstehen auch, dass dieser Herr Jesus Christus, unser Heiland und Retter, nicht der Kumpel von nebenan ist, sondern er ist der wahrhaftige Gott. Und wir begegnen diesem Herrn und Gott in Ehrfurcht. Und das fehlt in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit. Und dafür sollten wir auch beten. Herr, schenk wieder ein Erschrecken vor dir und deiner Macht, dass Menschen dich wieder suchen und Rettung finden für ihr Leben. Was seid ihr so furchtsam? Eine sechste Frage. Wer ist der? Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen, die Jünger beten, Herr, hilf. Jesus kann helfen. Er fragt die Jünger, was seid ihr so furchtsam? Und jetzt fragen sich die Jünger, wer ist der? Ihr Lieben, und das ist die entscheidende Frage für dich und für mich und für jeden Menschen, der auf dieser Welt lebt. An dieser Frage scheiden sich die Geister. So gut wie niemand hat was gegen Jesus. Der war cool, der hat tolle Sachen gemacht, der hat die Obrigkeit geärgert, der war ein Sozialrevolutionär und was für ein Quatsch auch immer über diesen Jesus gesagt wird. Aber wenn wir anfangen, zu verstehen, wer dieser Jesus wirklich ist, dann hat das eine Auswirkung auf unser Leben. Ich habe neulich von einem lieben Freund aus England eine Predigt gehört und da hat er erzählt, wie er jemandem begegnet ist und er hat ihm den Heilsweg erklärt und Jesus erklärt. Und dann hat diese Person ganz ehrlich zu meinem Bekannten gesagt, ich glaube, du hast recht, aber ich fürchte, wenn ich deinen Glauben annehmen würde, was das an Veränderung für mein Leben bedeuten würde, das ist nichts für mich. Wer ist der? Er ist der Herr. Und die Frage, die möchte ich dir heute Morgen auch stellen. Hast du das in deinem Leben schon so klar bekommen? Gilt das auch für dich an jedem einzelnen Tag, dass du das so sagen kannst? Ist Jesus Christus der Herr auch in deinem Leben? Oder ist Jesus nur einer unter vielen, die so irgendwie dazugehören? Das ist ja die Not oft hierzulande. Das ist die große Versuchung der freien Kirche. Wir werden nicht verfolgt, aber wir stehen in den faulen Kompromissen drin. Bei uns, da denken wir, das ist so ein Graubereich, da müssen wir es nicht so genau nehmen, aber Jesus nimmt es sehr genau. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und die Jünger verließen alles und folgten ihm nach. Ist Jesus Christus Herr deines Lebens? Und wenn nicht, dann ist das natürlich immer die Chance, auch heute Morgen für uns zu sagen, Herr, ich möchte dich bitten, dass du als der Auferstandene, als der Allmächtige, als der, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, dass du jetzt auch die Führung in meinem Leben übernimmst. Er ist der Herr. Er kann helfen. Jesus Christus. Und das ist unsere Berufung. Wenn wir in dieser Herrschaft Jesu stehen, dass wir dann seinen Herrschaftsanspruch proklamieren. Hier in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Freundschaft. Wir wollen niemanden auf die Füße treten, wir wollen niemanden belästigen. Aber da, wo plötzlich dieses Gespräch in die Richtung geht, wo eine Tiefe, eine Ernsthaftigkeit plötzlich in der Luft liegt, da wollen wir nicht schweigen. Da wollen wir davon reden, was uns Kraft gibt und was uns Mut gibt und wo wir uns hinwenden. Und das wollen wir den Menschen zusprechen und zurufen um uns her. Da ist einer, der dir helfen kann, Jesus Christus. Auch für deinen Sturm ist er der Retter und der Helfer. Ein letzter Gedanke, nochmal zurück an den Anfang unseres kleinen Abschnittes. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Das ist mir nach langer Zeit überhaupt erstmal aufgefallen, dass gleich am Anfang dieses kleinen Berichtes eine Verheißung steht. Jesus sagt: Lasst uns hinüberfahren ans andere Ufer. Es geht hinüber, die Stürme, die kommen, und Jesus hat das alles in seinem Plan schon mit eingeschlossen. Bevor die Reise überhaupt losgeht, weiß Jesus, dass wir sicher ans Ziel kommen werden. Paulus hat es so formuliert: Der in dir angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden. Unsere Lebensreise steht unter der gewaltigen Zusage Gottes, dass wir, wenn wir mit ihm unterwegs sind, ganz gewiss am anderen Ufer ankommen werden. Und das ist die große Zuversicht in den großen Stürmen der Verfolgung auch für unsere bedrängten Geschwister. Weil sie das wissen, wollen sie um nichts in der Welt diesen Glauben loslassen. Sie wissen, wir werden drüben ankommen. Ich finde das ganz wunderbar. Und ich glaube, das tut uns gut, wenn wir uns das auch ganz neu vor Augen stellen. Das ist keine Vertröstung auf das Jenseits oder irgend so ein Unsinn, sondern das ist überhaupt der gewaltige Trost über allen Schwierigkeiten unseres Lebens. Wir kommen sicher ans Ziel. Und auf uns wartet eine Ewigkeit in Herrlichkeit, in Gemeinschaft mit dem Herrn und Gott, dem wir hier geglaubt und vertraut haben. Und wir dürfen bei ihm sein, in seinem Reich. Es geht hinüber, es geht zu ihm. Sturm, Wind und Meer, kein Problem, wenn nur Jesus bei uns ist. Amen. Wir wollen jetzt überleiten, indem wir ein Lied singen miteinander, und dann möchte ich euch mitnehmen auf einen Rundgang durch einige Länder der Verfolgung.